Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praktisch Theologisch Kirche. Ich sehe hier wieder einmal Kaya und Michael. Hallo ihr zwei.
Hallo Benjamin.
Und wir befinden uns weiterhin in unserer Gästestaffel. Wir unterhalten uns mit Menschen, die wir inspirierend finden. Und dazu gehört auch Lukas Kundert. Hallo Herr Kundert.
Grüezi miteinander.
An der Begrüßung wurde schon klar, dass wir es mit einem Schweizer zu tun haben. Und das freut mich besonders, weil ich als Wahlschweizer da große Sympathien hege. Jetzt werde ich aber für alle, die Sie noch nicht kennen, Herr Kundert, Sie kurz vorstellen. Sie sind 1966 geboren und in Frenkendorf in der Nähe der Stadt Basel aufgewachsen. Sie haben evangelische Theologie studiert von 1986 bis 1993 in Basel. Und in Jerusalem haben sie Judaistik studiert. Und dann haben sie 1994 bis 98 als Assistent an der Theologischen Fakultät der Universität Basel gearbeitet und wurden dort 1997 promoviert mit einer Arbeit über die Sühnetheologie. Von 1999 bis 2004 waren sie als Industriepfarrer in Basel tätig. 2004 haben sie sich noch habilitiert mit einer Arbeit zur neutestamentlichen Apokalyptik. Seit 2004 sind sie Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt. Seit 2009 sind sie dazu noch Münsterpfarrer in Basel und seit 2010 Titularprofessor an der Universität Basel. Bei uns ist es so, Herr Kundert, alle Gäste, die wir einladen, die fragen wir gerne am Anfang die gleichen Fragen, also auch Sie. Sagen Sie uns doch, was begleitet Sie gerade durch den Alltag, sei es ein Buch, eine Serie, Musik oder ein Podcast und warum lässt Sie das nicht los?
Also im Moment ist mein Alltag gerade dadurch geprägt, dass um mich herum die Basler Fasnacht tobt. Es ist eine kalvinistische Fasnacht, das heißt, wir feiern sie dann, wenn die Katholiken bereits schon fasten, dann wird bei uns Fasnacht gefeiert. Es ist eine durch und durch strukturierte Fasnacht, eben kalvinistisch, viel Gesetzlichkeiten drin. Man ist von oben bis unten maskiert, man spielt Piccolo oder Trommel im Verband und inzwischen gibt es aber auch Guckermusiker, wie wir das nennen. Und ich bin hier mitten im Trubel, also um das Haus, um den Bischofshof herum, da tobt die Fasnacht gerade im Moment. Aber was mich sonst beschäftigt ist, im Augenblick schreibe ich an einer Theologie der Anerkennung. Ich habe etwas entwickelt in den vergangenen 20 Jahren, das ich mal einfach geordnet zu Papier bringen will. Und daran arbeite ich. Sie haben gesagt, ich habe eben in Israel studiert. Ich habe da Talmud und Midrasch gelernt auszulegen, habe das für die neutestamentliche Exegese fruchtbar gemacht, habe jetzt gerade etwas geschrieben zur Bergpredigt, wie man die als rechtshistorischen Text deuten kann. Und zugleich bin ich einfach als Kirchenratspräsident eigentlich täglich in Auseinandersetzung mit Rechtsfragen. Rechtsfragen sind ganz entscheidend für Anerkennungsprozesse und ich habe einfach den Eindruck, dass mit dem Evangelium nochmals andere Anerkennungsprozesse gemeint sind, als wir so über die Philosophie uns vorstellen können. Sie kennen Axel Honneth vielleicht mit seiner Anerkennungsphilosophie, aber auch Levinas und andere. Und ich habe gemerkt, dass so eine Theologie der Anerkennung sich wahrnehmen, ernst nehmen, ganz aus der Taufe herauszuleben mit den Menschen, also davon auszugehen, dass wir alle mit Jesus auf derselben Ebene sind als seine Geschwister, auf Augenhöhe, und darum wir alle auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, dass das für die Kirchenleitung oder Gemeindeleitung etwas sehr Zentrales ist, und das will ich einfach einmal theologisch beschreiben. Das ist so das, woran ich im Moment am Arbeiten bin, am Denken bin. Und
Während draußen die Narren ihren Schabernack treiben.
Genau. Naja, ich bin in Basel ist es so, dass man entweder Fasnächtler ist oder Skifahrer. Weil früher gab es nur eine Woche Ferien, nämlich während der Fasnachtszeit. Und da musste man sich entscheiden, entweder Skifahren lernen oder Fasnacht. Meine Eltern haben entschieden, dass ich Skifahren lernen musste. Deswegen bin ich kein Fasnächtler. Und von daher, heute fahre ich aber auch nicht mehr so viel Ski. Also von daher habe ich in dieser Woche wirklich Zeit, etwas zu schreiben.
Dann gehen wir gleich mal im Bereich Sport weiter. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Borussia Dortmund hören?
Das überrascht mich, dass Sie das ausgerechnet mich fragen, weil das ist der Lieblingsclub meines Sohnes. Er fan für Borussia Dortmund. Und meine nähere Familie auch. Also die sind alle eindeutig Borussia Dortmund orientiert. Es gibt noch ein bisschen Sympathien für Stuttgart, aber Dortmund ist eindeutig der Favorit von allen hier in meiner Umgebung. Im Moment auf der ewigen Rangliste, glaube ich, Nummer 2. Von daher der ewige Zweite vielleicht, ja. Ich glaube, dass da auch schon Schweizer mitgespielt haben oder immer noch Mitspieler spielen. Ich weiß es aber nicht so genau. Also von daher wissen Sie auch, dass ich das nicht so nahe verfolge, wie es mein Sohn tut.
Die Detailfragen kannst du vielleicht klären, Michael.
Ja, es gab tatsächlich mal einen, mir fällt gerade bloß der Name tatsächlich nicht ein, einen Basler Mittelstürmer beim BVB. Und Schweizer Spieler gab es immer wieder. Das ist eine stete Reihe von Leuten, genau.
Wenn alles möglich wäre, wie sähe Ihr nächster Tag aus? Vormittags Skifahren, nachmittags am Buch schreiben?
Ja, wenn mir alles möglich wäre, wäre ich Gott und dann gäbe es keinen nächsten Tag, weil bei Gott ist ja immer Tag, wie man in der Bibel lesen kann. Ja gut, also wenn ich jetzt als Mensch, wenn mir alles möglich wäre, ich würde morgen die Weltgemeinschaft inklusive Iran, Palästinenser und Hamas erfolgreich davon überzeugen, dass es richtig ist, den jüdischen Staat anzuerkennen und ihn in den Grenzen zu sichern, die man vor 20 Jahren vorgeschlagen hat, in diesem denkwürdigen, an dieser denkwürdigen Sitzung in Aqaba, als man eigentlich fast, was man von Israel Seite fast 100% der umstrittenen Gebiete abgetreten hätte. Und ja, das, wenn mir alles möglich wäre, wäre mir das möglich, die Menschheit davon zu überzeugen, dass das jetzt der Punkt ist, dass das jetzt so weit sein muss.
Das wäre ein denkwürdiger Tag. Kommen wir zu der letzten Frage. Am Anfang, wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Ihrem jüngeren Ich zu sprechen, was würden Sie ihm raten?
Ja, als ich jung war, hatte ich gemeint, dass die guten Argumente zählen unter den Menschen. Und ich habe heute den Eindruck, dass es viel eher Emotionen sind, dass es eine Anerkennung ist, dass wir Anerkennung leben müssen, dass wir einander zeigen müssen, ich höre dich genau, ich sehe, ich erkenne deine Interessen, ich nehme diese wahr, ich rede von deinen Interessen und dass wir so aus einer positiven Einstellung den anderen gegenüber, die so in der Agape irgendwie fußt, dass ich da nicht so sehr auf meine Argumente zählen muss. Es ist schon gut, wenn ich Argumente habe, aber es kommt eigentlich auf die Agape an.
Da klingt für mich ein bisschen die Theologie der Anerkennung an, die Sie eben erwähnt haben. Liegt da richtig?
Ja, es hat natürlich auch damit zu tun, ja. Ja, ich glaube, es geht wirklich darum, wenn wir uns Jesus nachbilden wollen, also ich verstehe das so, wenn ich mich Jesus nachbilden will, dass ich nochmals ganz anders bereit bin, nicht mit Argumenten zu fechten, sondern mich mit Ja, mit sehr großer Freiheit eigentlich mich auf den anderen einlassen. Weil sobald man von Argumenten spricht, ist man eigentlich wie in einem Kriegszustand. Das ist schon die Sprache so, schieß mal los, nicht wahr und so. Und da kann man sich auch fertig machen mit Argumenten. Und
Ja.
früher habe ich gemeint, die guten Argumente zählen und das sei das Wichtige. Und heute sehe ich, nein, es ist etwas anderes, was die Menschen erreicht.
Ja. Having an argument ist ja im Englischen eine Formulierung für Streit haben. Also da ist sofort der Konflikt mit im Begriff schon gesetzt. Und das ist eine sehr verengte Sicht auf unsere Beziehungen.
Danke Ihnen. Schauen wir mal auf die Situation Ihrer Kantonalkirche. Nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer werden mit der kirchlich-religiösen Lage in der Schweiz vertraut sein, schon gar nicht mit der speziellen Lage in der Stadt Basel. Können Sie uns da ein bisschen mit reinnehmen? Wie steht es um die Kirche in Basel?
Ich sage das immer ganz fromm. Es steht um die Kirche in Basel hervorragend, weil ja ihr Herr Jesus ist und das kann gar nicht anders sein als hervorragend. Und aus der Sicht der Welt ist sie die große Verliererin natürlich. Hier sind ja alle auf große und wachsende Zahlen fixiert. In Basel, da sind zwei der größten Pharma Konzerne der Welt zu Hause. Die haben hier ihren Hauptsitz und in ihrem Schatten auch andere riesige Firmen auch. Und da ist alles fasziniert von wachsenden Zahlen. Das ist unser Umfeld. Und unsere Kirche ist geprägt von sinkenden Zahlen. Unsere Kirche zählte einmal 140.000 Mitglieder und heute zählen wir noch 20.000. Und ich wurde Präsident dieser Kirche, als sie noch fast 40.000 Mitglieder zählte. Wir sind missionarisch tätig, aber der Sterbeüberhang ist einfach brutal. Sind nicht die Kirchenaustritte, die bei uns einschenken, es sind die Todesfälle, die einfach von den Geburten nicht kompensiert werden. Vielleicht ein Viertel Geburten auf 100% Todesfälle. Also das ist also auf 100 Todesfälle 25 Geburten. Das zeigt einfach schon alles. Und das wurde mir klar, als ich da angefangen hatte vor 20 Jahren, dass ich könnte den ganzen Tag Handstand machen und rote Teppiche auslegen und so weiter. Das kannst du unter diesen Bedingungen, die wir haben, nicht kehren, nicht wenden. Und ich wusste, dass wir im 2026 20.000 Mitglieder zählen werden. Darum hatte ich mir vorgenommen, dass wir uns neu orientieren, dass wir uns von den Steuereinnahmen unabhängig machen, weil die Steuereinnahmen gehen einfach mit den Mitgliederzahlen natürlich gleichmäßig zurück. Das bedeutete, dass ich entschieden habe, die Synode davon zu überzeugen, zu versuchen, dass wir die institutionelle Arbeit unserer Kirche über die Kirchensteuereinnahmen ausfinanzieren. Diese institutionelle Arbeit, die kann mit abnehmenden Mitgliedern auch weniger werden. Also man hat auch weniger Abdankungen, Taufen und so weiter mit weniger Mitgliedern. Aber dass wir die Gemeinwesenarbeit, dort wo eben Jesus auch vorhanden ist, dort wo wir miteinander beten, miteinander Bibel lesen und so weiter, alle diese Arbeit nicht mehr über die Kirchensteuern finanzieren, sondern über andere Wege. Und so haben wir die Big Five der Kirchenfinanzierung entwickelt, nennen wir das, in Anlehnung an einen Aufsatz, den ich gelesen habe über Arbeiten von Ihnen, Herr Herbst. Die Big Five der Gemeindeentwicklung hat ein pfälzischer Theologe darüber geschrieben. Wir sprechen von der Big Five der Gemeindefinanzierung und sagen es einfach und haben gesagt, ja, wir müssen alles einsetzen, um diese Geißel Kirchensteuer loszuwerden. Das ist eine Geißel, die uns vor sich hertreibt und die uns auch ängstlich macht. Und die uns abhängig macht von ganz diffusen, komischen Sachen. Und es ist geglückt, wir sind heute 20.000, also noch halb so viele Mitglieder wie vor 20 Jahren, haben aber die Mittelrückgänge, 40% Mittelrückgänge, haben wir kompensieren können über andere Wege. Und das tun wir vor allem in der Gemeindearbeit, kompensieren wir das. Das bedeutet, dass wir heute mit halb so vielen Mitgliedern in den Gemeinden mehr Geld umsetzen als vor 20 Jahren. Das heißt auch in den Gemeinden mehr machen als vor 20 Jahren. Wir machen nicht mehr dasselbe wie vor 20 Jahren, anderes, aber vor allem wir machen mehr. Also wir haben militärisch wieder gesprochen, die Frontverkürzung, die eigentlich verbunden ist mit Gemeindefusionen und so weiter, die mussten wir nicht mehr machen. Sondern wir haben eigentlich die Berührungspunkte zur Bevölkerung sogar ausbauen können.
Das provoziert natürlich sofort eine Rückfrage, wie das sein kann.
Ja.
Also die Geißel der Kirchensteuer hinter sich lassen, aus den Gemeinden heraus finanzieren und gleichzeitig sagen sie, wir haben die Kontaktpunkte zu den Menschen in Basel eher erweitert und vergrößert. Ich sitze da gerade an einem Vortrag hier für den Kirchenkreis des Dekanat Ansbach. Die haben genau diese Frage, weil sie sagen, wie kann das denn gehen? Wir werden immer ärmer und die Kontakte werden immer weniger und die Gebiete werden immer größer. Wir bilden in Deutschland inzwischen Kirchengemeinden von unglaublichen Größenordnungen, um da irgendwie klarzukommen, und die Kontakte werden weniger. Also die Frage ist, glaube ich, klar, wie kann das sein, dass es bei Ihnen anders ist?
Ja, so grundsätzlich, wie funktionierten früher wie alle Kirchgemeinden oder alle Kirchen im deutschsprachigen Raum auch? Also wir taten das, was wir für richtig hielten, und haben vor allem auch immer in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, wie großartig wir soziale Arbeit machen. Das will ich niemandem vorwerfen, wenn er das auch macht, aber es ist einfach ein Weg, bei dem wir uns Sand in die Augen gestreut haben. Wir haben gesehen, was wir richtig finden, finden die Leute eigentlich im Kanton nicht unbedingt wichtig und richtig. Und die können auch gar nicht unbedingt erkennen, dass ich jetzt Barthianer bin und mein Kollege nebenan Brunner gelesen hat und jemand anders Tillich liest. Die können das gar nicht wahrnehmen. Und diese Vielfalt, die wir uns da immer auf die Fahnen geschrieben haben, die ist einfach, muss man wirklich sich eingestehen, die ist da nicht gegeben. Da haben wir die Milieustudien in Deutschland die Augen geöffnet dafür. Die sind in ihrer Brutalität ja einfach auch fast nicht erträglich. Ich verstehe, dass die auch so wenig Resonanz ausgelöst haben, weil sie wirklich brutal sind, weil sie uns auf den Spiegel eine Art und Weise vor Augen halten, wie wir das nicht sehen wollen, nämlich dass wir einfach extrem überheblich 9 von 10 Milieus ausgrenzen. Wir behaupten, wir sind für alle da. Und indem wir behaupten, wir sind für alle da, sind wir für 1 bis 2 Milieus da. Mhm. Und wir haben einfach gesehen, dass das anders werden muss. Also es gab von England her, das kennt man in Deutschland ja sehr gut auch, die Alpha-Life-Kurse, über die hat man dann bei uns die Nase gerümpft und hat dann so ein SWR2-Programm dagegen gestellt für die anspruchsvollen Leute und hat so eine eigene Theologiekurse gemacht und hat einfach wieder einmal die Leute ausgegrenzt, die jetzt zum Beispiel durch Alpha-Life angesprochen werden. Vielleicht eher Milieus, die konsumorientiert sind, die vielleicht auch das Geld zählen müssen, den Monat hindurch und so weiter, die eben nicht SWR2 hören, die Klassikprogramme hören, sondern die ersten Programme oder RTL schauen und so weiter. Wir haben ja plötzlich, das hat uns die Augen geöffnet, wie überheblich wir uns in der Gesellschaft bewegen, aus der Sicht von anderen eigentlich, und dass wir das gar nicht wollen. Und Das war das eine. Das andere war die Einsicht, dass wer jetzt sich auf jemand, auf andere Milieus sich ausrichten will und wegen dem vielleicht deutlich mehr Arbeit auch hat, weil wir sind ja alle aus dem 19. Jahrhundert eigentlich ausgebildet, nicht wahr, an der Universität, für einen Bildungskanon des 19. bürgerlichen 19. Jahrhunderts. Das heißt, wir müssen uns da ziemlich, ziemlich verändern, wenn wir ein anderes Milieu als bürgerliche Milieus ansprechen wollen. Und wenn jemand das macht, dann wird er über die Kirchensteuerstrukturen, die wir über Mitglieder verteilen, Mitgliederzahlen verteilen, nicht belohnt. Also da kannst du dir die ganze Woche das Bein ausreißen. Am Ende des Jahres hast du unter den Bedingungen der Basler Kirche wieder weniger Mitglieder. Das bekommst du wieder weniger Steuergelder am Ende des Jahres. Und wir haben gemerkt, wir müssen die einzelnen Pfarrerinnen und Pfarrer, die selber etwas Pionierhaftes haben und unternehmerisch denken und auch in Zielgruppen denken, denen müssen wir ein Spielbein verschaffen. Und deswegen haben wir das propagiert, dass eigentlich jede Pfarrerin, jeder Pfarrer an seinem, ihrem Kirchenort noch Fördervereine aufbaut. Das heißt also, rechtlich eigenständige Vereine, die Interessenvereine sind, in die Kioskfrau, wenn sie findet, die Jugendarbeit von Philipp ist so toll, ich will, dass der Philipp unbedingt diese Jugendarbeit weitermachen kann, auch wenn es die Kirchensteuer nicht mehr finanziert. Ich bin bereit, jeden Monat 40 Franken als Dauerauftrag diesem Verein zukommen zu lassen, damit der dann diesen Philipp anstellen kann. Und am Ende des Jahres sind es da 480 Franken drauf. Und wenn man 1000 solche Leute hat, dann sind 480.000 Franken am Ende Jahres drauf. Und aus 480.000 Franken kann man sogar viele Pfarrstellen finanzieren. Und das war die Idee. Und das hat eben funktioniert. Und indem man eben ganz das, also immer mit den Betroffenen selber eben erarbeitet, hört man genau hin, was wollen denn die? Und ich mache nicht mehr das, wozu ich eigentlich finde, das ist das Richtige, was ich mache. Natürlich bin ich überzeugt, dass es immer das Richtige ist, was ich mache. Aber ich muss auch ganz genau hinhören, was wollen die Leute und wofür sind sie bereit, noch einmal ihr Portemonnaie zu öffnen. Und das ist unglaublich, wir haben da einen Spendenmarkt entdeckt, den die großen Hilfswerke nicht erreichen können. Der geht über vier Augen, der geht eben über Anerkennung, über Agape geht der geht über begeistert sein, dass die Herzen brennen, dass wir die Herzen ansprechen, dass die Herzen angesprochen werden oder die Leute um uns herum unsere Herzen auch ansprechen und wir deswegen begeistert sind und dies und das neu aufbauen. Jetzt bin ich sehr lang geworden. Aber das gibt so ein bisschen einen Einblick, so vielleicht in unser Vorgehen.
Ja, sehr. Danke, danke. Das ist ja genau das, wieso wir Sie eingeladen haben, damit Sie uns mal erzählen, wie das bei Ihnen funktioniert, was der Weg dahin war, wo Sie aktuell stehen. Bei mir türmen sich tatsächlich die Fragen. Ich will Sie jetzt nicht mit Rückfragen überhäufen, aber die erste Frage wäre, ob Sie diese blinde Stelle, die andere Hilfsorganisationen nicht abgreifen, damit erklären, dass sie als dass ihre Kirchengemeinden vor Ort sind, dass man die wahrnehmen kann, dass da Menschen sind, wo man weiß, sie haben jetzt eben fiktiv den Philipp genannt, dass man weiß, ja, vor Ort, natürlich, den kenne ich doch, der läuft hier.
Das ist alles
hier
vor
rum.
Ort, es muss extrem kleinräumig gedacht werden. Es muss wirklich für jede Arbeit, für jede Aufgabe wieder ein eigener Verein gegründet werden. Eine eigene Interessensgemeinschaft, die dann diese Arbeit halt auch finanziert. Also wenn ich will, dass die Kirche weiterhin Suppen ausgibt, den Hungernden, dann muss ich dafür etwas tun, weil die Kirchensteuer macht das nicht. Und ich merke einfach, wenn das irgendwie mit Jesus in Zusammenhang ist oder mit den intensiven, starken Stellen aus dem Alten Testament, wenn man merkt, da ist irgendwie Evangelium drin, da ist der Gott des Bundes drin, der die Treue zu uns hält, wenn wir diese Arbeit machen, und dann erfährt man das auch, dass diese Treue hält, auf andere Weise, als man sich das vielleicht erhofft hat oder gedacht hat, aber man erfährt es dann irgendwie doch, dann ist das Ganze plötzlich nicht mehr eine Frage der Ökonomie, sondern der Theologie, das Miteinander theologisch versuchen, Evangelium zu leben. Und das ist tatsächlich, das findet sehr, sehr kleinräumig statt. Die Synode hat dann gemeint gehabt, ja, wir würden dann eine Fundraising-Stelle einrichten, die dann das Geld auftreiben muss für die Gemeinde. Das ist uns gelungen, das immer wieder abzuwehren, denn das ist wieder der Fehler der Kirchensteuer. Nicht wahr? Die Kirchensteuer hat den großen Fehler, dass wir immer denken, es ist ja ganz toll, ein anderer zahlt das, was ich will. Das ist das Leben aus der Steuer. Nicht wahr? Von den 2000 Leuten, die ein Pfarrer die einen Pfarrer finanzieren, normalerweise erreicht er vielleicht 300, wenn er wirklich eine Chäpseli ist, wie wir sagen. Also wenn er wirklich sehr, sehr, sehr gut ist, kann er 300 erreichen. So ein durchschnittlicher Pfarrer wie ich, vielleicht 80, 90, 100 so. Und dann sind es einfach die anderen 1900, 1900, die das finanzieren, was dann diese 80 bis 90 konsumieren. Und also die Steuer ist wirklich toll, ein anderer zahlt das, was ich für richtig halte. Und von daher muss man wegkommen. Es muss so sein, dass wir selber bereit sind, die Kosten zu tragen, die wir mit unseren Interessen auslösen. Ich denke, so funktioniert die Bergpredigt. Also ich habe das Interesse, dass es dem anderen besser geht. Deswegen weiß meine Linke nicht, was meine Rechte ihm schenkt, damit ich es nicht zurückfordern kann und so. Also ganz, es ist ja nicht Steuergeld, das ich dann verschenke, sonst ist mein Geld nicht.
Bei all dieser Verschiedenheit der Finanzierung und der Milieuorientierung stelle ich mir vor, ich komme nach Basel und besuche eine Gemeinde nach der anderen. Wie viel Gemeinsames würde ich da entdecken an diesen Gemeinden? Wo sind sie sozusagen doch ähnlich? Und wie stark unterscheiden sie sich auch? Also man hat so ein Bild einer normalen Kirchengemeinde, da gibt es sonntags einen Gottesdienst und unter der Woche gibt es eine Abdankung und eine Trauung und dann gibt es einen Jugendkreis und einen Seniorenkreis und dann ist man eigentlich durch. Und wenn es gut geht, macht die Pfarrperson ein paar Besuche. Wie sieht das Leben einer Gemeinde jetzt nach all diesen Veränderungen aus und nach dieser Bemühung, sich selbst zu finanzieren mit den Aktivitäten und auf Milieus einzugehen?
Wir sind so vorgegangen, dass wir einfach mit jeder Kirchgemeinde eine SWOT-Analyse gemacht haben. Also Stärken, Schwächen, Opportunities und Herausforderungen geklärt und dann identifiziert haben, wo die Leute wirklich sehr, sehr gut sind und wo sie vielleicht noch mehr machen könnten, um noch besser zu werden, und auch wo sie sehr schlecht sind und was gar keinen Sinn hat, das einfach noch weiterzuführen. So, das haben wir Gemeinden entwickelt. Die eine ist ganz stark in Jugendfragen, die andere ist ganz stark so in ökumenischen, so praktisch, dass man ein Kloster entwickelt hat, ein eigenes Kloster im Quartier, in der man meditieren geht, mit Katholiken zusammen, mit Mönchen zusammen auch leben kann. Dann haben wir eine andere Kirche, die sich ganz stark auf Migrantinnen ausgerichtet hat. Das haben wir so geschafft, dass man ein Vorgänger von mir hat einige Kommunitäten hier in Basel aufgebaut, und eine dieser Kommunitäten hat die Arbeit mit Migranten übernommen. Da gibt es nun so spezielle Sonntage, an denen einfach die Kirche von morgen 8 bis Nacht, als das geöffnet ist, und die Leute, die im Quartier wohnen, in Dreizimmerwohnungen, vielleicht 7 zu 8 leben, die können dann am Sonntag in die Kirche gehen. Das ist ein schöner Ort, gedeckte Tische und so weiter. Oder eine Regenbogenkirche haben wir entwickelt. Die Klammer ist natürlich das gemeinsame Kirchenrecht und dass wir für Schweizer Verhältnisse ein relativ starkes oder strenges Gottesdienstrecht eingeführt haben. Das Gottesdienstrecht orientiert sich daran, dass einfach wirklich jede und jeder, der aus Hamburg oder woher auch immer nach Basel kommt und hier eine Taufe erlebt, auch erkennt, dass es eine Taufe ist. Das ist im reformierten Kontext nicht unbedingt gegeben. Damit haben wir uns auch ganz viel Hiebe eingesteckt im Schweizer Kontext, dass wir einfach eine sehr, sehr strenge Gottesdienstordnung aufgebaut haben. Also nicht eine Agenda. Die Agenda ist relativ frei, aber einfach was man darf im Gottesdienst machen, was nicht, ist relativ stark geregelt. Wobei die Technik, die man verwendet, wieder sehr offen ist. Was sehr, sehr viel an Diversität zulässt. Wir betreiben heute 15 Kirchen für diese 20.000 Menschen. Da ist eine Kirche ist pfingstlerisch, eine andere altpietistisch, die dritte ist fromm reformiert, die vierte ist lutherisch fromm, eine andere ist wieder eine Regenbogenkirche, habe ich schon gesagt, dann eine Kirche für Postevangelikale. Eine Kirche für Leute, die eben die eher so den das Katholische im Reformierten suchen. Dann eine Kirche für Migrantinnen, Migranten, eine Kirche für Arrivierte. Arrivierte Menschen, habe ich gelernt, die sagen, Erfolg verpflichtet. Und da haben wir für sie eine Kirche geschaffen, an der sie das ausleben können. Das Erfolg verpflichtet. Und dann auch eine Kirche für interreligiös Interessierte in unserem Studentenquartier, wo ganz viele Studierende leben. Linksgrün, soziales Milieu, linksgrün ist. Da arbeiten wir ganz viel christlich-jüdischer Dialog, christlich-muslimischer Dialog. So hat sich so ein bisschen ausdifferenziert. Mhm. Aber Herr Herbst, wenn Sie jetzt eine Baslerin, einen Basler fragen würden, wo ist denn was? Sie würden es noch nicht sagen können, die Einzelnen. Mhm. Es ist immer noch so, dass wir das nach innen vor allem merken. Und wir merken es noch nicht so stark nach außen. Es ist nach außen noch nicht so stark wahrnehmbar, wie ich mir das vorgestellt hatte vor 20 Jahren. Das ist, was wir bis jetzt sind, daran arbeiten wir jetzt noch. Dass das wirklich jemand, der in die Stadt zieht, neu zuzieht, sofort merkt, das sind ganz, ganz unterschiedliche Konzepte innerhalb derselben Kirche. Man ist eine große Familie mit ganz vielen Kernfamilien, mhm, die da ganz unterschiedlich ticken. Aber beim Familienfest sitzen alle zusammen, aber man hat so seine Lieblingscousins, mit denen sitzt man ein bisschen näher zusammen und so, aber man ist doch eine Familie. Ja.
Und gibt es das Familienfest? Also ich finde es ja schon mal stark, dass da, so wie das jetzt klingt, viel mehr Milieus angesprochen werden, als das wir sonst weitläufig schaffen. Gibt es Momente, in denen diese verschiedenen Milieus auch zusammenkommen oder bleibt das eher getrennt?
Ja, es ist also ja, wenn es eine Institution gibt, die unterschiedlichen Bubbles der Gesellschaft zusammenbringt, dann ist es die Kirche. Mhm. Und es gibt solche, es gibt schon so einige so Highlights. Mhm. Eines dieser Highlights ist der Allianz-Gottesdienst, den wir feiern, dem das Münster einfach übervoll ist. Nicht? Da stehen sie überall in den Gängen und oben im Obergarten und so weiter. Da wird es ganz, ganz deutlich, dass wirklich verschiedene Milieus vorhanden sind. Und das zeigt auch gerade, man muss die Welt nicht neu erfinden. Das machen sie alle auch überall, die Allianz-Gottesdienste und so. Und einfach, es geht darum, wahrscheinlich in 8, 10, 15 Jahren konsequent immer wieder davon zu sprechen, dass wir einander nicht dissen in der Kirche, wie man das in der Schweiz sagt, sondern dass man hier einfach nur gut voneinander spricht und sich am Erfolg daran freut. Sie merken es an meinen Ausführungen, also das große Kirchenfest machen wir nicht. Das funktioniert in der Schweiz nicht. Wir haben da im Dreiland mit den Badischen immer wieder so Kirchentage organisiert, aber die Schweizer sind da immer ferngeblieben. Das ist Kirchentagarbeit, das funktioniert in Deutschland, aber in der Schweiz einfach nicht, muss man sagen. Funktioniert nicht. Und wenn wir auch hier auf dem Münsterplatz ein großes Zelt stellen und die Leute hier hinprügeln würden, sie würden dann vielleicht schon kommen. Aber irgendwie es funktioniert mit diesen reservierten Schweizern irgendwie nicht auf dieser Ebene. So haben wir aber Erfolge gehabt in der Zusammenarbeit mit Campus für Christus, die für uns eine Nacht der Kirchen organisiert haben. Und das hat nun wirklich in der Stadt niemand gemerkt, dass das Campus für Christus ist. Aber es haben alle gemerkt, dass es Kirche ist, dass es irgendwie von Gott erzählt. Und die haben uns Künstler aus der ganzen Welt nach Basel gebracht und eine Nacht lang hat man diese Künstler in unseren Kirchen beobachten können bei ihrer Arbeit, christliche Künstlerinnen und Künstler. Und das hat zum Beispiel funktioniert. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedliche soziale Milieus aufeinander getroffen. Obwohl es nun wieder so ein SWR2-Angebot eigentlich war. Aber wenn man dann das Münster von den Bänken befreit und dann anstatt Bänke Liegestühle reintut und an die Decke ein Saint-Lumière projiziert, da kommen einfach alle. Und ja, ich sage es wieder fromm, Gott hat uns so viele Talente, also so viele Geschenke gegeben, die wir einfach nur anlegen müssen, mit denen wir so richtig wuchern müssen. Und man braucht gar nicht so wahnsinnig viel Geld dann, wenn, das ist das Entscheidende, wenn die Herzen warm werden. Die großen Projekte fange ich vielleicht so mit 5.000 Franken an und am Ende des Jahres sind es dann 150.000, weil irgendwie nicht weil ein Großspender da ist, sondern weil 1.000 Leute ein warmes Herz bekommen haben und gefunden haben, doch das geht und irgendwie geht's das an. Am Ende bringt das Gott so zustande.
Wenn wir noch kurz bei den Finanzierungsmodellen bleiben. Sie haben die Big Five der Gemeindefinanzierung erwähnt. Würden Sie die ganz kurz aufzählen? Was haben Sie da jetzt alles drunter verortet? Also das eine waren ja die Fördervereine. Was sind die anderen vier?
Also das Wichtigste war von Anfang an natürlich immer noch die Kirchensteuer. Sie verliert an Bedeutung. In den Kirchgemeinden trägt sie nur noch 40% der Kosten. Die ist natürlich immer noch da. Dann haben wir einen eigenen kleinen Hedgefonds aufgebaut. Also unsere Kirchengebäude, die wir im Eigentum hatten, aber nicht mehr verwenden mussten, weil wir früher eben was mit Kirchgemeindefusionen hat man ja hier erfunden, haben wir dummerweise auch gemacht und von daher sind Gebäude frei geworden. Und die haben wir unter den Bedingungen der Schweiz kannst du das eben, du kannst die mit Hypotheken belehnen und dann mit den Hypotheken kannst du neue Häuser bauen. Und so haben wir aus 16 Millionen 116 Millionen gemacht. Also wenn das deutsche Kirchen auch machen wollen, in Deutschland geht es nicht, weil du die Hypothek zurückbezahlen musst. Du musst dann eben Häuser in der Schweiz kaufen mit deiner Hypothek. Da musst du die nicht mehr zurückbezahlen. Das heißt also, und in der Schweiz braucht man Wohnraum, wie verrückt, auch überall auf der Welt, oder? Das heißt, du kannst mit 25% Eigenkapital, ich bin jetzt gerade in einem solchen Projekt, ich habe von jemandem 4 Millionen bekommen. Und kauf jetzt ein Haus, das 16 Millionen kostet. nehmen also 12 Millionen auf bei der Bank. Die verzinse ich zu 1%, das sind 120.000 pro Jahr. Und wenn ich das Haus vermieten kann für 16 Millionen, habe ich aber Einkünfte von 600.000. Das heißt, auf Eigenkapital von 4 Millionen mache ich 480.000 Gewinn. Diese 480.000 finanzieren mir vier Pfarrstellen. So haben wir einfach das ein, es ist das zweite von den Big Five. Das dritte ist der Förderverein. Da spielt die Musik in den Gemeinden. Da ist wirklich ganz viel zu machen. Und wenn man ein bisschen pionierhaft ist, der Pfarrerin, Pfarrer ist, der pionierhaft ist, der ein bisschen unternehmerisch ist, da hat man wirklich bei uns den roten Teppich. Das funktioniert dann wirklich dort gut. Etwas ist, dass wir unsere Dienstleistungen auch verkaufen. Das heißt, wir müssen ja den Steuer, oder wir mussten bis kürzlich den Steuereinzug selber machen. Das hat für uns nicht der Staat übernommen. Also wir mussten eine eigene Steuerbehörde unterhalten und so weiter und die Steuerbescheide erstellen und verschicken. Und das haben wir für die Juden und für die Katholiken auch angeboten, dass wir das auch für sie machen. Das gibt dann uns einen Deckungsbeitrag an unsere Kosten oder Personalverwaltung und so weiter verkaufen wir nach außen. Und das fünfte sind kirchliche Stiftungen. Ich weiß nicht, ob das gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland, dass kirchliche Stiftungen genau spezielles Recht haben. Dass wir so Stiftungspfarrämter haben wir eingerichtet. Das war etwas am ersten. Dort spielt nicht viel Musik. Da setzen wir nur etwa 200.000 pro Jahr um. Das ist doch immerhin eine Pfarrstelle, die wir ganz finanzieren, eigentlich eine Gemeinde, die wir daraus ganz finanzieren. Das ist einfach für diejenigen, die lieber in eine Stiftung als in einen Förderverein bezahlen wollen. So, das sind unsere fünf Modelle. Und eben noch einmal, das Entscheidende ist wirklich, dass bei jedem Neuaufbruch in der Kirche immer vergessen geht, dass ja der Neuaufbruch im Moment aus Kirchensteuern finanziert wird. Und wenn die Kirchensteuern zurückgehen, werden wir auch diesen Neuaufbruch wieder zugrunde sparen müssen. Deswegen müssen wir den Neuaufbruch mit einer neuen Finanzierungsstruktur verbinden, von Anfang an. Und das Großartige ist, dass uns so viel Zeit gegeben ist, das auch zu machen.
Wir haben viel gehört, viel dazugelernt. Wir gehen in die Schlusskurve, auch wenn wir, glaube ich, alle noch genügend Fragen hätten. Wir schlagen unsere Erkenntnistagebücher auf. Das machen wir immer am Ende von unserem Podcast und nehmen mit, was wir jetzt für uns heute besonders gelernt haben. Benny, was schreibst du heute auf?
Ich schreibe mir drei Sachen auf, die sich so durch den Podcast ziehen, angefangen bei einer Antwort, die Sie am Anfang gegeben haben, dass Sie gelernt haben mit der Zeit, dass es nicht nur auf Argumente ankommt, sondern dass es darauf ankommt, sich mit großer Freiheit auf andere, auf das Gegenüber einzulassen. Das fand ich eine sehr schöne Haltung, für das Zwischenmenschliche. Dann haben Sie mal kommentiert, dass wer mit Ihnen spricht, viel über Frommes und Finanzen hört. Das haben Sie auch in diesem Podcast eingehalten und ich finde es eine sehr schöne Kombination. Da bin ich Ihnen sehr dankbar für, dass Sie das so verbinden können. Und jetzt zuletzt noch ganz konkret diese Big Five der Gemeindefinanzierung, weil ich das so anschaulich finde. Das ist konkret, da kann man sich dran orientieren, kann man gucken, was spricht für meinen Kontext, was ist da hilfreich und was vielleicht kann ich einfach zur Seite legen. Also danke unter anderem dafür. Michael, was schreibst du auf?
Mir ist gerade noch rechtzeitig eingefallen, wie die beiden Basler Fußballer beim BVB hießen, nämlich
Ja, wunderbar.
Manuel Akanji natürlich, der jetzt bei Inter Mailand spielt, und Alex Frei, der Mittelstürmer. Also das musste noch nachgetragen werden, sonst ist
Die
ja
wichtigen
mein
Dinge,
Ruf hier
ja.
völlig hinüber. Aber das andere ist, ich bin ja Kaufmannskind und mir macht das immer Riesenvergnügen, wenn ich merke, dass Menschen, die in der Kirche Verantwortung tragen, auch einen Sinn dafür haben, mal über Geld anders nachzudenken. Und ich wurde sehr erinnert an unsere Kirchengemeinde in Münster, wo nach ein paar Jahren mehr Stellen aus einem Förderverein, aus einem ehemaligen Kirchbauverein, der zu einem Gemeindeaufbauverein wurde, finanziert werden konnten als über Kirchensteuermittel. Und wir sind gerade hier in Bamberg an der genau der Stelle, dass wir das in unserer Kirchengemeinde hier auch planen und in Angriff nehmen. Und ich bin heute sehr ermutigt worden für diesen Weg.
Kaya, was schreibst du auf?
Ja, also das Frommes und Finanzen feiere ich auch. Und auch dieses Geld doch nochmal mit in Betracht zu ziehen und nicht immer als das böse, böse Thema zur Seite zu schieben. Und außerdem, dass mein Traum davon, dass Kirche so ist, dass wir alle Menschen im Blick haben und das auch nicht aus dem Blick verlieren. Das wirklich versuchen und dafür uns auch neu herausfordern zu lassen, auch wenn das heißt, mal bisherige Sachen wirklich komplett auf den Prüfstand zu stellen und ganz Neues zu wagen. Und da habe ich heute auch schon wieder, Grund zum Träumen gekriegt, wie das dann aussehen kann. Und ich freue mich auf die Familienfeier, wo dann alle beieinander sitzen, die geliebten und die ungeliebten Cousins. Was habt ihr mitgenommen, die ihr uns zugehört habt und die ihr jetzt heute hier ganz viel von Geld und Kirche in Verbindung gehört habt? Was ist euch, hängen geblieben, aufgefallen? Wo habt ihr noch Fragen? Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Ihr könnt euch unter praktisch-theologisch-kirche.de melden. Wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, das müssen sie mal endlich anders machen, dazulernen hier innerhalb des Podcasts, dann schreibt uns das ganz unbedingt. Und wenn ihr wollt, dass andere noch davon hören und sich auch weiter mit Schweizer Steuermodellen und deutschen Steuermodellen beschäftigen, dann erzählt von unserem Podcast und von dieser Folge gerne weiter. Dann können die das dann nämlich auch hören, wenn sie darauf hingewiesen werden. Worauf wir euch noch hinweisen wollen, sind gute Bücher, die es auf dem Markt gibt. Da haben wir jetzt schon mal drauf hingewiesen, zum einen das Buch Als Kirche aufblühen und zusammenwachsen. Und dazu kommt jetzt noch das Buch Blühen lassen, beide von Patrick Totieras und Michael Herbst herausgegeben. Beide lohnen sich, dass ihr da ein bisschen Geld lasst, um gute Lektüre zu haben und weiter zu lernen. Ansonsten freuen wir uns, euch wieder zu hören, wenn wir das nächste Mal den nächsten Gast bei uns haben und sagen an dieser Stelle ganz herzliches Dankeschön, dass Sie, Herr Kundert, uns mitgenommen haben in Ihre Leidenschaft und einen Einblick gewährt haben in das Basler System und wir da ein bisschen eintauchen und dazulernen konnten. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank.
Und damit auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.